auf die heutige Folge UnternehmerInnen der Zukunft habe ich mich eine ganze Zeit schon gefreut und auch, muss man sagen, etwas länger an dem Gast gebaggert. Jan Sibbersen, wir kennen uns schon einige Jahre privat über den Sport. Jan ist einer der erfolgreichsten Triathleten auf der Ironman-Distanz der Welt gewesen. Unter anderem auch hat er mehrere Jahre den Streckenrekord im Schwimmen bei der Ironman-WM auf Hawaii gehalten. Er ist aber auch extrem erfolgreicher Unternehmer, hat zusätzlich ein MBA von einer der besten Universitäten der Welt und ist einfach ein wahnsinnig netter und sympathischer Typ. Was Jan macht, ist, er hat quasi die Leidenschaft, den Sport zum Beruf gemacht und verkauft heute Produkte für den Schwimm- und Triathlonsport auf Amazon mit seiner Marke Sailfish. Und wie es dazu gekommen ist, wirklich eine bunte Reise über den Sport ins Investmentbanking, zurück zum Sport. Alles das hat er uns erzählt und deshalb springen wir direkt rein in die nächste Folge Unternehmer in der Zukunft mit Jan Sibbersen, Gründer von Sailfish.
Herzlich willkommen zu UnternehmerInnen der Zukunft, dem Amazon-Podcast zum Marketplace.
Jetzt war ich ja nur mal Ausdauersportler, ja, und deswegen kann ich dir die beste Brücke schlagen über das Thema eben Ausdauer. Und die beste Analogie, die mir da einfällt, ist wirklich, dass das Unternehmertum und gerade eben auch so, wie ich es jetzt, sagen wir mal, vertrete und auch sehe, definitiv kein Sprint ist und kein einzelner Sprung, sondern eben ein Marathon oder ein langer Weg. Ich glaube, es ist hat viel mit der Disziplin von Leistungs- und von Hochleistungssportlern zu tun, die Disziplin an den Tag zu bringen, auch die Dinge zu tun, die man nicht so gerne macht, aber die getan werden müssen, um eben letztendlich erfolgreich zu sein. Ich glaube, das ist ein entscheidender Faktor.
Herzlich willkommen zu UnternehmerInnen der Zukunft, dem Amazon-Podcast zum Marketplace. Wir stellen euch Menschen vor, die smart online handeln. Clevere Marketplace-Profis und erfahrene E-Commerce-Experten berichten offen von ihren Erfolgen und Fails. Und hier ist euer Gastgeber, Jan Bechler.
Moin Jan.
Moin Jan.
Es ist ein Freitagmorgen um 9:45 Uhr, zu dem wir aufnehmen. Warst du heute schon im Wasser?
Ja, in der Tat.
Okay.
Ich bin heute früh schon, lass mich kurz nachrechnen, 3,5 Kilometer geschwommen. Halb 7 bis halb 8.
Okay, ja. 3,5 Kilometer auf dem Freitagmorgen, das kriegen andere im ganzen Jahr nicht zusammen, aber bei dir ist das gelernte Routine. Wer mit dem Namen Jan Sibbersen nichts anfangen kann, der hat den Schwimm- und Triathlonsport nicht geliebt. Für die, die dich nicht kennen, du bist warst mal einer der erfolgreichsten Triathleten, die es so weltweit gab, auf der Ironman-Distanz.
Ja, also sagen wir mal so, einer der erfolgreichsten Schwimmer in dem Triathlon-Zirkus. Hinten raus war es dann immer ein bisschen zarg beim Laufen, weil ich halt ursprünglich auch vom Schwimmen komme und relativ groß und auch schwer bin. Deswegen der Marathon war dann eher, man nannte mich auch manchmal Elefantino. Ja, also den Rest lasse ich mal offen stehen. Aber im Schwimmen lief es immer gut und da war ich immer vorne mit dabei. Und da habe ich mir meinen Namen gemacht und ja, das ist...
Also nur um das einzuordnen, wie gut du warst, ne? Die Ironman-Weltmeisterschaft findet ja jedes Jahr auf Hawaii statt, beziehungsweise bis vor kurzem war es immer nur auf Hawaii, jetzt zieht sie so ein bisschen durch die Welt und du warst da mal der fastest man out of the water, also der schnellste, der jemals da die Schwimmstrecke absolviert hat in, glaube ich, wenn ich es richtig weiß, so 46 Minuten.
Genau, also ich hab 6-mal auf Hawaii mitgemacht, hatte 5-mal davon die schnellste Schwimmzeit und einmal hatte ich nicht die schnellste, aber einmal war es eben auch der Rekord, die schnellste Zeit, die jemals geschwommen wurde, das 46:29 war die Zeit, hat 6 Jahre gehalten, der Rekord, damals im biblischen Alter von 43 Jahren aufgestellt und das war, glaube ich, eher so das Herausragende an der Leistung und vorletztes Jahr ist es dann gebrochen worden von einem 25-Jährigen, was auch völlig in Ordnung ist, aber das ist halt so ein bisschen mein Claim to Fame auf der Insel gewesen.
Genau. Ja, dann lass uns doch mal den Weg dahin so ein bisschen besser verstehen. Wie wird man der schnellste Schwimmer auf der Ironman-Distanz? Ich vermute mal, du hast wie viele ja so im Kindesalter irgendwo im lokalen Schwimmverein mal angefangen.
So ist es, genau. Also ich bin natürlich vorbelastet in die ganze Geschichte reingegangen. Beide Eltern Sportlehrer. Ja, und da hast du natürlich nicht allzu viele Möglichkeiten zum Klavierunterricht. Von daher, bei mir so wirklich alles gemacht an Sportarten im Kindesalter. Schwimmen, Skifahren, Turnen, Leichtathletik. Hockey war nicht dabei. Aber
vielleicht kann ich dich dafür nochmal begeistern.
Genau, ja, ich fand klasse Sport, sensationeller Sport. Nee, und irgendwann musst du dich halt dann entscheiden. Und bei mir stand die Entscheidung an zwischen Skifahren. Da war ich in der Jugendnationalmannschaft oder Juniorennationalmannschaft und Schwimmen gleichzeitig. Und dann ist es Schwimmen geworden. Im Rückblick bin ich sehr, sehr happy darüber. Meine Knochen sind noch alle heil. Ja, und ja, war dann 1990 bis 2000 10 Jahre in der Nationalmannschaft fürs Schwimmen. Und
1500 Meter war, glaube ich, deine Paradedisziplin, ne?
Richtig, richtig. Graue Langstrecke, auch dann später, als ich älter geworden bin, wurde ich dann fauler, da bin ich dann nur noch die 400 und die 200 geschwommen. Ja, aber 1500 Grau, das ist schon so, das eines der härtesten Strecken, die es im Pool gibt. Und da war ich unterwegs. Ja, und das war dann so die Schwimmkarriere bis 2000. Ja.
Ja, und 2000 warst du dann so Mitte 20?
Ja, 25, kann man alles genau nachrechnen. Da war ich genau 25, ja, genau, genau Mitte 20. Und da war ich mit der Uni fertig und dann rief erstmal, sag ich mal, die Wall Street an. Dann war ich an der Wall Street ein Jahr. Hab dann weitergearbeitet in Deutschland für die gleiche Bank und war 2 Jahre eben im Investment Banking. Und dann habe ich gedacht, so, jo, das ist alles ganz nett und ganz schön, aber vielleicht auch ein bisschen trocken. Und irgendwo hat mein Herz immer für den Sport geschlagen und dann hat es mich einfach zurück in den Sport gezogen.
Ja, man muss ja vielleicht, also um das nochmal richtig einzuordnen, du warst ja jetzt nicht nur im Sport absolute Champions League, sondern in den USA hast du dann studiert und jetzt auch nicht an irgendeiner Uni, sondern du warst am Ende in Harvard, was ja jetzt so eine der Top 3 Adressen weltweit wahrscheinlich ist. Ich vermute, da hilft es, wenn man guter Sportler ist, weil es dann vielleicht ein Stipendium gibt, aber ich sag mal, ohne die akademische Exzellenz kommt man da auch nicht hin.
Ja, genau. Also ich bin ursprünglich in die USA gekommen, an die University of Miami. Und das lief in der Tat über ein Sportstipendium. War da 2 Jahre im Süden Floridas, war eine geile Zeit, aber ja, ich sag mal akademisch war das eher so auf Gymnasialniveau, was jetzt mal so beschreibt, und Freitagnachmittag war man definitiv eher am Strand als in der Uni. Und dann dachte ich mir so, oh ja, wenn du dann zurückkommst mit einem Bachelor von Miami, dann weiß nicht, ob du dann da einen Job bekommst. Und habe mich in Harvard beworben. Und in Harvard gibt's in der Tat keine Athletic Scholarships, sondern es hat natürlich mit Sicherheit geholfen, da reinzukommen, der Background mit Nationalmannschaft und. Aber trotzdem musst du schon halbwegs vernünftige Noten haben, dass sie dich da auch aufnehmen. Das hat geklappt. Natürlich habe ich mich da riesig gefreut. Und das war halt dann echt krass, der Unterschied zwischen Miami und Harvard im akademischen Niveau. Das war echt eine ganz andere Hausnummer. Und ich saß da im ersten Semester, ich habe da keine einzige freie Minute gehabt, auch nicht irgendwie Samstag, Sonntag, sondern einfach nur durchgebüffelt, gelesen, gemacht und versucht, irgendwie mitzuschwimmen im wahrsten Sinne des Wortes. Aber gleichzeitig muss ich ja noch sagen, dass die 2 Jahre da in Harvard waren wirklich die intellektuell und akademisch, also nicht nur herausforderndsten, sondern aber auch wirklich spannendsten Jahre meines Lebens, muss ich ganz klar sagen, also auch heute noch, weil es war alleine, die Leute sagen, was macht's denn da aus? Ich meine, die Bücher sind die gleichen, ja, die Bücher sind die gleichen oder sind die ähnlichen, aber die Menschen, die du da halt kennenlernst und mit denen du da lernst und forscht und dich umgibst, das ist halt einfach eine ganz andere Hausnummer. Also gehst da in die Fakultät rein und an jeder vierten Tür gefühlt steht halt Nobel Prize Laureate. Das ist halt schon abgefahren. Und dann klopfst du da an und sagst, hi, ich bin der Jan. Kannst du mir das mal erklären hier mit dem Equilibrium? Wie funktioniert denn das? Und dann so, ja, come on in, let's have a chat. Das ist schon echt cool. Und das war, ich gehe auch immer wieder noch gerne zurück und engagiere mich auch hier in Deutschland für die Alumni Clubs. Da bin ich seit 10, 12 Jahren mit dabei. Also es ist ein tolles Netzwerk. Ja.
Ja. Und bis dann, also ich glaube, der Weg ins Investmentbanking ist ja jetzt kein untypischer, wenn man einen Harvard MBA in der Tasche hat. Auch da bist du dann ja nicht irgendwo gelandet, sondern auch wieder ganz oben ins Regal und warst, glaube ich, bei Goldman Sachs, wenn ich es richtig weiß, ja?
Genau. Das war halt damals so die Zeit, Dotcom-Boom, ja, da ging's los. Da, ich kann mich noch so gut erinnern, um mal schon die Brücke zu Amazon zu schlagen, wie die halt wirklich quartalsweise für Quartal Verlust gemacht haben. Und keiner, alle haben gedacht, so, wie kann denn das jemals funktionieren? Und genauso zu dieser Zeit, wo dann irgendwie das 37. Startup für Hundefutter immer noch 5 Millionen Dollar bekommen hat für einen DIN A4 Businessplan im Silicon Valley. Genau zu dieser Zeit war ich so am Ende meines Studiums angelangt. Und da wurde man ja wirklich hofiert von den Unternehmen, ist dann wirklich durch die halbe Welt geflogen worden. Und ich hatte echt tolle Angebote, auch im Silicon Valley. Am Ende, ja, war es dann, ist es dann Goldman geworden. Natürlich, A hat die Adresse gelockt, aber B waren es auch wieder die Menschen, die ich da dann im Interviewprozess kennengelernt habe, der da sehr, sehr intensiv ist. Also damals waren es an 2 Tagen irgendwie 40 Interviews. Da hat man schon mal so einen kleinen Vorgeschmack auf das spätere Arbeitsleben bekommen. Und ja, und dann hieß es zunächst, dass ich eigentlich direkt nach Frankfurt gehen sollte. Und irgendwie 4 Wochen vor Jobstart rief dann mein zukünftiger Chef an und hat gesagt, Jan, we're going to New York. Und ich so, okay, Frankfurt, New York, gehen wir halt nach New York. Und dann ja, kam ich erstmal nach New York, habe da ein Jahr gearbeitet und bin dann ganz kurz vor dem 11. September bin ich umgezogen nach Frankfurt. Ja, noch richtig Glück gehabt bei der ganzen Geschichte und war dann noch ein Jahr im Messeturm. War auch eine super Zeit bei Goldman, aber am Ende war es wahnsinnig spannend, ich habe wahnsinnig viel gelernt, aber ich kam wirklich nicht damit klar, irgendwie, ich will es jetzt nicht irgendwie auch dramatisieren, aber 12 bis 14 Stunden dann da und zu sein, und ich sage, okay, ein bisschen mehr Sport würde ich schon ganz gern machen in meinem Leben, gerade wenn ich jünger bin, und so ganz darauf zu verzichten war dann nicht meins. Und dann bist halt die Auslese dabei und dann bin ich da rausgegangen. Ja. Und dann kam die zweite Sportkarriere. Ja.
Das wollte ich gerade fragen, weil wenn man es irgendwie gewohnt ist, sich viel zu bewegen und Sport ein wichtiger Teil des Lebens ist, dann ist ein Job, der ja nur in der Intensität möglich ist. Ja. Also Investmentbanking macht man ja selten mit einer 40-Stunden-Woche, dass das wahrscheinlich kaum miteinander zu vereinbaren ist.
Ja, geht ja nicht. Also das ist Schönfärberei, wenn man sagen würde, man macht Investmentbanking mit 40 Stunden, weil so tickt halt die Welt da nicht. Und das kann man auch nicht irgendwie ändern. Also ich habe damals in Frankfurt US-Aktien verkauft an institutionelle Anleger, und dann hast du halt früh deine Kunden angerufen und hast denen Market Update gegeben. Und als Junior warst du halt abends derjenige, der im Büro war, bis New York zugemacht hat. Ja? Und bekanntlich ist das um 22 Uhr, und bis du dann alles abgewickelt hattest, war es dann eben auch 10:30, 11 und ja, dann ist nicht mehr allzu weit bis früh um 7:30, gell? Bis du wieder drin warst. Also, klar, das machen auch die Investmentbanker ja jetzt nicht ewig, aber wie so schön heißt, die Lehrjahre sind ja keine Herrenjahre, gell? Und zwei Lehrjahre haben mir gereicht. Und wenn es mal, das hilft mir heute noch. Ich meine, wenn es mal Not am Mann ist und wenn es mal wirklich drauf ankommt, dann ziehst du halt mal durch, und dann bleibt man halt auch mal bis in die Puppen im Büro. Und dann weiß man, dass man das kann. Aber in Summe, gerade eben als ehemaliger Leistungssportler braucht man dann schon Bewegung. Ich glaube, das kannst du auch bestätigen.
Ja, absolut. Also du bist dann raus bei Goldman Sachs, und dann kam die zweite Karriere. Dann hast du nochmal ganz anders angegriffen. Erzähl mal, wie es dann weitergegangen ist.
Ja, das war erstmal ein bisschen eine wilde Zeit. Gell? Dann habe ich erstmal gedacht, okay, jetzt muss ich alles irgendwie aufholen, was ich jetzt nicht gemacht habe in den letzten 4 Jahren, weil ich habe ja jetzt 2 Jahre nonstop studiert und gelernt und gemacht und dann 2 Jahre im Banking Vollgas gegeben. Und dann bin ich erstmal um die Welt geflogen und habe ein halbes Jahr Weltreise gemacht und gleichzeitig immer mit dem Fahrrad im Gepäck, weil eben auch Triathlon dann schon angesagt war. Und dann hatte ich mich erstmal entschieden, eben 2 Jahre reine Triathlon-Profi zu werden. Hat ein paar Sponsoren gesammelt, die das so halbwegs finanziert hatten. Also ich habe da zumindest ja auch ein bisschen was aus dem Banking dann noch mitgenommen, auch wenn es jetzt nicht allzu viel war nach 2 Jahren, aber es hat auf jeden Fall mal gereicht. Und dann so im 2. Jahr des Profi-Daseins hat mir schon so ein bisschen das war mir ein bisschen zu einseitig. Ja, dann hat irgendwie schon die intellektuelle Stimulanz gefehlt und dann habe ich angefangen, nebenbei so ein bisschen Neoprenanzüge zu verkaufen, ja, für eine amerikanische Marke. Und es lief so gut, dass ich da im ersten Jahr hatte noch einen Partner mit dem Business. Im ersten Jahr haben wir schon über 1000 Anzüge verkauft. Dann habe ich gedacht, wow, also Triathlon und das so die Mathematik und das mal hochgerechnet. Mensch, könnte ja nicht nur irgendwie so ein Taschengeld sein, sondern könnte vielleicht sogar ein richtiges Businessmodell dahinter sein. Sicherlich keins, was man jetzt irgendwie auf ein Unicorn skalieren kann, aber schon, um zumindest gut davon zu leben. Ne? Gesagt, getan und dann haben wir das 2004, 2005 ein bisschen ausgebaut und 2006 war dann so das entscheidende Jahr, wo es dann schon auch schwieriger wurde, mit dem Amerikaner zu dealen und wo ich dann auch gemerkt habe, Mensch, am Ende des Tages bist du nur, sagen wir mal, richtig frei als Unternehmer, wenn du irgendwo schon oben in der Food Chain ganz oben stehst und nicht als Distributor hier den deutschen oder den europäischen Markt bedienst. Und da ist dann so die Idee der eigenen Marke gewachsen. Ne? Und was halt gefehlt hatte damals, war sozusagen die Beschaffungsseite. Also wo entwickle ich, wo kaufe ich ein, wie funktioniert das alles auf der Seite, die Vertriebsseite, die Marketingseite, das lief alles rund. Und durch ein paar glückliche Konstellationen kam ich eben dann auch über an die Beschaffungsseite ganz gut ran. Und wir produzieren hauptsächlich in Asien. Ich bin dann öfters dann nach Hongkong geflogen und habe dann in China damals eben verschiedene Produzenten getroffen, Sourcing gemacht und. Und dann war eigentlich Ende 2006 war dann so der Punkt zu sagen, okay, eigene Brand, wie soll die Brand heißen? Ja, und dann meine damalige Freundin sagte so, Mensch Jan, du bist der schnellste Schwimmer im Triathlon auf der Welt, der schnellste Fisch auf der Welt, das ist der Sailfish. Und heißt auf Deutsch heißt der Fächerfisch. Und dann habe ich das Erste, was ich gemacht habe, war meine Markenrechtsanwältin angerufen und gesagt, hier, ist das noch frei, kann ich das noch irgendwie registrieren? Ja, und dann sagte sie so, ja, geht alles noch. Und dann dachte ich, okay, sofort alles einreichen und Logo entwickelt, Brand Guide entwickelt, alles entwickelt. Und dann ging es 2007, vor fast 20 Jahren, ging es los.
Mit Sailfish. Ja, irre. Irre. Jetzt gerade mit deinem Background, wenn ich über Sourcing nachdenke, ich wäre überrascht, wenn du jetzt einfach irgendwelche Neoprenanzüge von der Stange sourcen würdest, sondern ich meine, mit deinem Wissen und deiner Erfahrung, das muss ja irgendwo in die Produktentwicklung einfließen.
Ja, auf jeden Fall. Also was mir von Anfang an klar war, ist, entweder du spielst halt, sagen wir mal, das Quantity Game, das Massenspiel oder das Premium Game. Und mit meinem Background, da musste ich Premium machen, das war ganz klar. Und ich habe halt dann schon den bestehenden Markt mir genau angeschaut, habe geguckt, was möglich ist und habe da eben an den Anzügen gefeilt. Mit dem Background, den ich mitbringe, um die halt wirklich tipptopp zu entwickeln, auf den jeweiligen Preispunkten natürlich und dann halt über die Jahre immer weiterentwickelt. Aber im Grunde genommen ist das, was die DNA von Sailfish betrifft, schon sehr viel Know-how von mir und vom Schwimmsport mit drin. Was halt in dem Zusammenhang auch immer wichtig ist, ist klar, ich meine, mich kannst du auch in den Scheiß-Neo stecken. Ich kann immer noch schwimmen, aber sich in den schlechten Schwimmer hineinzuversetzen und zu sagen, okay, wie kann ich so einen Neoprenanzug bauen, dass der schlechte Schwimmer wirklich maximalen Benefit davon hat? Das ist eigentlich eher so mit einer der Kernfragen, mit denen ich mich beschäftige. Und ich glaube jetzt, der Track Record der letzten 20 Jahre, der gibt uns schon recht, dass wir da einen vernünftigen Job machen. Ja.
Als ich so mit Mitte 20 hobbymäßig neben dem Hockeysport angefangen habe, Triathlon zu machen, habe ich ja total unterschätzt, was die Wirkung von einem Neoprenanzug ist. Ich dachte, der schützt dich hauptsächlich vor dem kalten Wasser. Das tut er ja auch, aber was mir überhaupt nicht klar war, ist, der macht dich schon auch schneller, weil er dir Auftrieb verleiht und du mehr Energie für Vorwärtsbewegungen aufwenden kannst und nicht nur dafür über Wasser zu bleiben, richtig?
Genau, also ich weiß jetzt nicht, wie viele Triathlon-Nerds hier zuhören bei dem Podcast, deswegen werde ich jetzt nicht zu nerdy.
Wahrscheinlich nicht zu viel.
Genau. Nee, aber es ist in der Tat so, dass der Anzug, dass Neoprenanzüge dafür entwickelt worden sind, für den Kälteschutz. Das war also der Grundgedanke. Und aber eben durch den Auftrieb, den das Neopren bietet, ist der Körper eben nicht so tief im Wasser drin und deswegen mal so ganz einfach gerechnet, schwimmst du halt schneller. Und proportional gesehen hilft ein Neoprenanzug dem schlechten Schwimmer viel, viel mehr als dem guten Schwimmer. Ja, weil der gute Schwimmer eben von Haus aus schon ganz gut schwimmen kann. Und aber was eben auch noch passiert ist, dass so ein Neoprenanzug auch den schlechten Schwimmer eher noch so ein bisschen in dieser Streamline, also eher so geradeaus schwimmen lässt, in dieser Lage hält und mehr Stabilität auch im Wasser verleiht. Und daher kommen dann die großen Zeitgewinne auch her.
Ja. Okay. Ich habe euch tatsächlich auch zu der Zeit, ich glaube, das war dann ja relativ früh auch so in deiner Unternehmergeschichte wahrgenommen, so damals gab es den Hamburg City Man, so glaube ich, ja. der größte, sag ich mal, Volkstriathlon. Der jetzt, glaube ich, auch 10.000 Teilnehmer ungefähr hat.
Größter Triathlon der Welt,
ja. Genau, ja. Da gibt's dann ja auch immer Messen für die Teilnehmer so an den Eventtagen. Und da habe ich euch dann auch irgendwann mal wahrgenommen. Ich könnte mir vorstellen, dass jetzt solche Messen am Rande von Wettkämpfen für euch immer noch ein wichtiger Teil sind, auch die Marke bekannt zu machen und Vertrieb zu machen. Aber erzähl doch mal so ein bisschen, wie viele Anzüge verkauft ihr heute und was sind so die relevanten Vertriebskanäle?
Ja, also das weit gefasste Frage. Ich fange mal so an. Wir haben ja wirklich einiges an Transformation auch hinter uns als Firma. Wir haben ganz klassisch angefangen mit reinem B2B-Geschäft. Also 2007 gab es zwar schon das Internet, gell? Also Angela Merkel hat es vielleicht noch nicht gesehen, aber es gab schon. Nein, es gab ja auch schon gute Vertriebskanäle übers Netz, aber wir hatten eben damals haben den klassischen Weg eingeschlagen, B2B. Und dann, ich glaube 2014 oder so war es, also so 6, 7, 8 Jahre in, wo wir wirklich das erste Mal überhaupt aus der reinen Webseite auch einen Webshop gemacht haben und dann online verkauft haben zum UVP. Ne? Also einfach auch, um da einfach stabil zu sein. Das war teilweise in der Händlerschaft natürlich nicht gern gesehen. So, das waren so die 10er Jahre, wo man sich so überlegt hat, ja, in welche Richtung geht es, und kaufen Konsumenten wirklich ein hochpreisiges technisches Produkt einfach so, in Anführungsstrichen, online. Ne? Und lange Zeit war meine Antwort nein, und ich sollte halt da auch wie viele andere nicht recht behalten, dass es eben trotzdem funktioniert. Und dann, die Erkenntnis kam dann gar nicht mal so sehr durch die Corona-Zeit, aber schon auch in der Zeit, als wir dann schon gemerkt haben, okay, der Handel, der dünnt aus und kümmert sich nicht mehr so sehr um das Produkt. Wir waren oft eben im Laufsporthandel mit ansortiert oder als Anhängsel auch irgendwo mit dabei. Und haben dann schon über die Jahre gemerkt, Mensch, wir müssen es irgendwie dann doch selbst in die Hand nehmen. Und da kommt, glaube ich, auch nochmal das, was du gesagt hast in Sachen Messen zur Geltung. Wenn ich mir heute schon auch alle D2C-Brands anschaue, ich glaube gerade, also ich kann jetzt auch nur für uns im Sportartikelbereich sprechen, Du brauchst auf jeden Fall noch die Touchpoints, die Offline-Touchpoints. Gell? Und da sind Messen ein gutes Vehikel. Aber wir haben zum Beispiel auch vor 2 Jahren eine sogenannte Demo-Swim-Tour oder Test-Swim-Tour gelauncht, wo wir wirklich durch ganz Deutschland oder mit nächstes Jahr dann wahrscheinlich ganz Europa tingeln und Schwimmbäder mieten und wo du dann praktisch unsere Produkte am Wochenende in Schwimmbädern testen kannst. Und da merkt man schon, das nimmt halt dann auch nochmal die Unsicherheit vom Kunden weg und schließt auch noch so ein bisschen die letzte Barriere dann zum Kauf. Also ich glaube, diese hybride Strategie, sowohl als auch verfügbar zu sein und diese Touchpoints zu kreieren, die ist ganz, ganz wichtig. Heute ist es so, dass wir diese Transformation hin zum D2C-Geschäft gut gemeistert haben. Also da gab es auch einige Reibungspunkte. Ich glaube, da sind wir nicht die Einzigen. Ist nicht so einfach, wenn man mit einer kleinen Company, wir sind 15 Leute ungefähr, da auf eine bestehende B2B-Struktur dann noch eine B2C-Struktur draufzusetzen und das dann alles rund, dass dann die Prozesse alle rund laufen. Aber da haben wir uns jetzt intensiv mit in den letzten Jahren beschäftigt und ich würde sagen, mittlerweile läuft es echt sehr rund. Und auch der Sport hat wieder angezogen, also Triathlon boomt wieder nach einem kleinen Tief und sind da sehr, sehr zuversichtlich, was die Zukunft betrifft. Ja. Momentan ist es so, dass sich das B2B und das B2C-Geschäft ungefähr 50-50 bei uns aufteilen. Also wir werden immer B2B-Geschäft haben, alleine durch Märkte wie, Südamerika, da werden wir wahrscheinlich nie mit unserem Online-Shop hinliefern. Oder gibt noch mit Sicherheit 3-4 andere Beispiele. Das heißt, diese Säule B2B, die wird es immer geben, aber das Wachstum ist ganz klar auf der B2C-Seite und kam eben von null und jetzt sind wir bei 50-50 und B2C wird weiterhin wachsen. Ja.
Ja. Das freut mich zu hören. Wir kennen uns ja schon ein paar Jahre und ich habe dich ja auch immer belabert. Ihr müsst mehr Amazon machen und da ist noch so viel Opportunität. D2C war dann ja für euch vor allem Webshop und Amazon meine Wahrnehmung war lange, lief irgendwie, gab es schon eine Amazon-Präsenz, aber die war nie für euch so richtig Priorität. Und ich glaube, das hat sich auch geändert, ohne dass ich mir einbilde, dass mein Flehen da was zu beigetragen hat. Aber ich nehme schon wahr, dass das für euch ein immer größerer Kanal ist.
Absolut. Also Amazon ist aktuell, oder ich sag mal, dieses Jahr wird es wahrscheinlich um die 5% sein unseres Revenues. Und wir kommen von null, ganz klar. Wie so oft in so kleinen Firmen sind es Kapazitätsfragen, die da entscheidend sind. Ich meine, du hast auch einen gewissen Pflegeaufwand, wie man weiß, wenn man es ordentlich macht, dann dauert es eben auch mit der deutschen Gründlichkeit ein bisschen. Und wir hatten einfach nicht die Kappa dazu. Gell? Und dann haben wir vor 2,5 Jahren eine super Agentur kennengelernt und die haben uns so ein bisschen in die Hand genommen. Also aber auch in unserer Größenordnung. Ne? Also das muss man auch sagen, wir sprechen hier nicht von Millionen, sondern wir sprechen eher noch von Hunderttausenden und haben uns da an die Hand genommen, haben das mal vernünftig aufgesetzt, haben dann angefangen mit Werbung zu schalten und dann, als wir die ersten Erfolge gesehen haben und als auch dann ich gemerkt habe, hoppla, da geht ja was, ne? Haben wir gesagt, Mensch, das müssen wir uns mal genauer anschauen. Ne? Und natürlich auch im Dialog mit dir habe ich mir dann auch strategisch Gedanken gemacht. Zum einen, unser Produktportfolio ist ja wirklich nicht sehr homogen. Also wir haben alles von einer Schwimmbrille über einen Rucksack bis hin eben zu Neoprenanzügen, Hardware, Software und. Und dann haben wir gesagt, Mensch, die High-End-Produkte, die wollen wir schon eher lieber über unseren Kanal auf der Webseite verkaufen, aber ja, Bademützen, Schwimmbrillen, Accessoires, dieses ganze Sortiment im Accessoire-Bereich, zum Beispiel diese, ich sage jetzt mal Einstiegsdroge, Triathlon oder auch Schwimmen, ja, das sind ja wirklich diese standardisierten Produkte, perfekt geeignet für Amazon und da haben wir uns drauf konzentriert und das funktioniert 1A.
Und ich glaube, dass, so viel kann man ja sagen, das Wachstum in dem Bereich ist auf jeden Fall noch nicht abgeschlossen. Wir haben vor ein paar Wochen oder 3-4 Monaten, glaube ich, mal gesprochen, als es darum ging, wie kann man stärker auch internationalisieren, weil das, glaube ich, für euch ein Wachstumspfad ist. Und da gibt es bei Amazon ja ein super Team bei der Camilla Ottnert, die deutschen Marken dann auch hilft, international in die USA und auch andere Märkte zu verkaufen. Da haben wir dann eine Intro gemacht und ich glaube, kann man auch erzählen, dass ist jetzt so einer der Punkte bei euch auf der Agenda.
Mittendrin statt nur dabei aktuell können wir, ja klar. Also unser größtes Wachstumspotenzial, unsere größte Opportunität liegt im US-Markt und der ungefähr 2/3 des gesamten Weltmarktes ausmacht im Triathlon. Wir haben vor 4 Jahren mittlerweile in den USA gegründet und haben dort auch eigenes, also nicht ja 3PL Warehousing, aber eben eigene Company. Und als wir dann eben die Introduction bekommen haben von dir, haben sich die Jungs eben erstmal hier unseren US-Auftritt angeschaut, ein bisschen mit die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und gesagt, okay, wir machen das einmal platt, setzen das einmal neu ordentlich auf und dann rollen wir das vernünftig aus. Und da sind wir jetzt gerade mittendrin in dem Prozess. Also ich denke mal, es wird noch ein paar Wochen dauern, aber das läuft gerade und da bin ich natürlich auch sehr dankbar für die Kontakte, die du uns da zugeführt hast.
Ja. Also Internationalisierung ist ein Wachstumsfeld, aber wenn du mal nochmal so 5 bis 10 Jahre weiter guckst, wo steht die Marke Sailfish dann? Was glaubst also wo kann sich's hin entwickeln?
Wir sind, glaube ich, gerade dabei, das Fundament zu schaffen, um wirklich ordentlich skalieren zu können. Also wir haben jetzt gerade mal vor wenigen Monaten unser erstes ERP-System eingeführt. Das läuft jetzt rund und wir sind momentan wirklich dabei, auch weil man das aus den Painpoints heraus eben dann mehr oder weniger lernt oder lernen muss, unsere Prozesse vernünftig aufzusetzen, vernünftig zu dokumentieren, Qualitätssicherung einzubauen, um dann überhaupt wirklich mal ein robustes Unterhaus zu haben, um das Geschäft an sich zu skalieren. Und dann bin ich jetzt nicht so der Typ, der sich hinstellt, the sky is the limit, aber dann werden wir schon am Gashahn drehen. Da bin ich mir sicher. Und ich sehe jetzt schon die ersten Erfolge der Strategie, die wir letztes Jahr eingeschlagen haben. Und ich glaube, wir werden ordentlich aufräumen. Und momentan wachsen wir mit 30% in den letzten 1-2 Jahren. Und wenn wir das beibehalten, dann das ist völlig in Ordnung. Das ist alles gut. Ja.
Ja, jetzt ist ja häufig, wenn man dann sagt, ne, wir wollen da nochmal am Gashahn drehen und 30% oder auch mehr wachsen, ein limitierender Faktor ist dann ja häufig einfach auch Warenfinanzierung. Insbesondere jetzt bei Neoprenanzügen, die man ja nicht für 80 Euro kauft, sondern die ja alle immer mehrere hunderte Euro kosten. Inwiefern ist das denn für euch ein Bottleneck? Weil die Firma, die gehört dir. Du hast ja keine externen Geldgeber mit drin.
Richtig, richtig. Also momentan gehört mir die Firma zu 100% oder seit 20 Jahren. Und ich habe eine sehr gute Hausbank. Die hat bisher bei allem immer so mitgespielt, bei allen Eskapaden, die ich geplant habe. Aber vollkommen richtig. Ich glaube, das wird in den nächsten 1-2 Jahren definitiv auf der Agenda noch weiter nach oben rücken. Die Warenvorfinanzierung, weil ja, das sind definitiv Millionenwerte, die ich hier vorfinanzieren muss. Und dann werden wir uns breiter aufstellen müssen. Also ich glaube nicht, dass das meine Hausbank und es ist ja für alle Beteiligten besser, wenn das Risiko da ein bisschen gestreut ist, dass man das ganze Risiko auf mehrere Köpfe oder Institutionen verteilt. Und ich habe da, glaube ich, auch allein durch sagen wir mal, den Background, auch wenn es damals andere Zahlen waren vom Banking, schon noch ganz gute Kontakte und weiß, wie ich das dann angehen kann, wenn es kommt. Und ja, eigentlich ist es schon da, weil gerade jetzt auch durch die aktuellen Entwicklungen, politischen Entwicklungen im Mittleren Osten, ist Asien schon sehr, sehr nervös, was Produktion, Vorlaufzeiten, Kosten etc. betrifft, dass wir im Grunde genommen jetzt schon wir haben gerade mit der Saison angefangen hier in Nordeuropa, in Mitteleuropa, dass wir jetzt schon unseren kompletten Einkauf für 27 mehr oder weniger gefixt haben, was in der Vergangenheit auch noch nie zu dem Zeitpunkt der Fall war. Also es ist extrem vorlauflastig geworden, das Geschäft, was auf der einen Seite natürlich schwierig macht, aber ich sage auch immer, dass es natürlich auch Chancen bringt, wenn man es besser macht als andere.
Ja. Absolut. Besser machen als andere bezieht sich ja auch auf einen Bereich, auf den gerade alle gucken, das ist so das Thema künstliche Intelligenz. Kann hier keinen Podcast geben, um auch darüber zu sprechen. Guckst du dir solche Themen an und hast ein Gefühl dafür, wie das nochmal euer Arbeiten verändern wird?
Auf jeden Fall. Also wir haben letztes Jahr im August haben wir unseren ersten KI-Workshop gemacht. Wir waren mit Sicherheit nicht die Ersten, aber ich glaube auch nicht, dass wir die Letzten waren und haben erstmal versucht zu identifizieren, in welchen Geschäftsbereichen sehen wir überhaupt die Möglichkeit, KI einzusetzen. Da war Marketing ganz vorne mit dabei, da war beim Thema Automation dann natürlich Buchhaltung mit dabei. Jetzt, wir sind bei Accenture als ERP-System, die fangen jetzt auch mit einem Beta-Rollout an, mit Agentic ERP. Da sind wir mit dabei und schauen uns diese Themen an. Ich glaube, auf der Vertriebsseite, mit Sicherheit im D2C-Bereich, als klassischer B2Bler bin natürlich da ein Relationship Management Guy und freue mich immer noch, wenn ich meine Kunden am Telefon habe und die mal zum Essen ausführen kann. Ja, aber das ist halt so meine Vergangenheit. Aber ich habe genügend junge Leute im Team, für die ist das Arbeiten mit KI schon echt selbstverständlich. Und das ist echt toll mit anzuschauen, weil man dann wirklich sieht, was es da an Produktionsgewinnen gibt. Und wir haben jetzt eine, sagen wir mal, interne Richtlinie rausgegeben, dass wir niemanden mehr einstellen, der nicht mindestens ansatzweise Erfahrung hat, mit KI zu arbeiten. Ja. Und das ist, glaube ich, eine gute Basis.
Ja, du hast ja dann während deiner Unternehmerkarriere, als ob das nicht schon genug Arbeit ist und anstrengend genug, hast du dann ja zwei Moves gemacht, die ich überraschend fand. Du hast irgendwann 2015, 2016, glaube ich, für einige Jahre das Management übernommen von Patrick Lange, der mehrfach Ironman-Weltmeister geworden ist, also vielleicht noch einen Tick besser war als du. Und du hast dann 2017 eben auch nochmal dein Comeback gewagt und bist nochmal nach einigen Jahren Pause ja dann zurück auf die Ironman-Distanz. Hat dich das Unternehmertum nicht ausgelastet?
Nee, ganz im Gegenteil. Ich glaube, jeder, der Unternehmer ist, der weiß, wie ausfüllend und auslastend es ist. Und aber ich glaube, mein Ansatz ist vielleicht ein bisschen, ich will nicht sagen konservativer oder altmodischer, aber vielleicht ein Ticken anders, als manchmal so der Zeitgeist heutzutage ist. Also ich bin nicht Unternehmer geworden, um jetzt möglichst schnell den besten Exit hinzulegen, sondern ich bin Unternehmer geworden, weil es mir in die Wiege gelegt wurde, sondern weil ich da irgendwie reingerutscht bin und weil ich es spannend fand, wirklich so diese 365-Grad-View zu haben und überall zu lernen, in den verschiedensten Bereichen gechallenged zu werden. Das ist eigentlich das, was mich so kickt am Unternehmertum. Und einer der Leitsätze bei Goldman Sachs war immer der, wir stellen unsere Kunden an erste Stelle, ist mit Sicherheit nicht nur bei Goldman, sondern bei vielen anderen Firmen. Und unser eigener Erfolg wird sich danach einstellen. Und das heißt, am Ende, natürlich sind wir auch Unternehmer, um Geld zu verdienen, aber das stand nie an erster Stelle und deswegen stand auch bei mir das Thema Exit nicht an erster Stelle, sondern ich habe es wirklich so als Unternehmer oder Entrepreneurship for Life gesehen. Und als eben dann, und das hilft dann, glaube ich, auch zu verstehen, warum ich da nochmal so einen kleinen Schlenkerer gemacht habe, wenn ich das mal so auf Fränkisch sagen darf, meiner Herkunft geschuldet, war dann da 2016 nochmal eben auf Hawaii und habe den Patrick gesehen, wir waren im gleichen Verein damals in Darmstadt hier der dann Dritter geworden ist. Und ich bin in diese Management-Rolle so reingerutscht, weil er hat mir mehr oder weniger das Handy in die Hand gedrückt und hat gesagt, Jan, was soll ich denn jetzt mit diesen ganzen Anfragen machen? Ja, und dann habe ich gesagt, ja, Moment, lass mich mal gucken. Ich kenne die alle und ich rufe die mal alle kurz zurück und schwupp war ich sein Manager. Und ich glaube, das haben wir ganz erfolgreich gemacht über 5 Jahre hinweg. Wie gesagt, zwei Titel bei der Ironman WM in Hawaii. Klar, der Löwenanteil ist natürlich da beim Patrick als Athlet. Aber ich glaube, da gehört auch immer ein Team dazu, die das entsprechend managt und alles außenrum baut. Und ich glaube, das haben wir gut gemacht. Und als ich dann eben da nochmal drüben war auf Hawaii, ich hatte eben noch so ein bisschen unfinished business, dass ich mehr oder weniger auf der ganzen Welt bei den wichtigen Triathlons überall den Schwimmrekord gehabt habe. Nur auf Hawaii hatte ich ihn nicht. Gell? Da war ich 6 Sekunden hinten dran.
Ja, und ich dachte,
okay, das muss ich jetzt nochmal angreifen und habe wirklich nochmal 2 Jahre investiert an Training, an viel, viel Schweiß und habe es dann 2018 geschafft. Und bin auch seitdem wirklich im Frieden mit der Insel, im Frieden mit mir selbst. Und die Geschichte an sich war einfach echt eine geile Geschichte. Und würde ich gegen kein Geld der Welt, würde ich die tauschen. Ja, und deswegen ist es passiert.
Ich habe, mein Background ist ja nun vor allem im Hockey. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, dass ich sehr viele sehr erfolgreiche Hockeyspieler kenne, die danach auch überdurchschnittlich erfolgreich im Beruf geworden sind. Als Unternehmer oder auch als angestellte Manager. Und ich weiß, dass eine Freundin von mir, die auch mal Hockey-Nationalspielerin war, die hat mal ihre Abschlussarbeit an der Uni darüber geschrieben, warum das eigentlich so ist. Mhm. Und mich würde deine Erfahrung mal interessieren, was du so siehst, was du von vielleicht Eigenschaften, die dir im Sport geholfen haben, so erfolgreich zu werden, irgendwie auch im Unternehmertum helfen.
Ja, jetzt war ich ja nur mal Ausdauersportler, ja, und deswegen kann ich da die beste Brücke schlagen über das Thema eben Ausdauer. Und die beste Analogie, die mir da einfällt, ist wirklich, dass das Unternehmertum und gerade eben auch so, wie ich es jetzt, sagen wir mal, vertrete und auch sehe, definitiv kein Sprint ist und kein einzelner Sprung, sondern eben ein Marathon oder ein langer Weg. Und ich glaube, über die Zeit hinweg, also alleine, glaube ich, ein Unternehmen schon mal über 20 Jahre florieren zu lassen und am Leben zu halten, ich glaube, das ist schon mal eine ganz gute Leistung, auch vor allen Dingen ohne externe Finanzpartner. Ob man das jetzt positiv oder negativ sieht, das ist mal dahingestellt. Aber es ist, glaube ich, wirklich Motivation und Begeisterung, die kommt ja in Wellen und die steht und fällt. Aber ich glaube, es ist viel mit der Disziplin von Leistungs- und von Hochleistungssportlern zu tun. Die Disziplin an den Tag zu bringen, auch die Dinge zu tun, die man nicht so gerne macht, aber die getan werden müssen, um eben letztendlich erfolgreich zu sein. Ich glaube, das ist ein entscheidender Faktor. Nicht, dass wir gerne nur leiden, dass wir immer nur gerne die Sachen machen, wo wir keinen Bock drauf haben, aber dass wir wahrscheinlich so gepolt sind, dass wir sagen, okay, wie auch immer man es macht, ob man die geilen Sachen früher am Morgen macht oder sich die eben aufhebt für den Rest des Tages, aber dass man eben auch die Head of Shit ist und den Mist wegkehrt, der aber auch weggekehrt werden muss, um es am Ende ordentlich zu machen und nach vorne zu kommen. Ich glaube, das ist ein Erfolgsrezept. Und dann natürlich die anderen Faktoren wie Timing und was macht der Markt und die Dinge, die man auch nicht irgendwie beeinflussen kann. Aber wenn es eine Sache ist, die ich rausstellen würde, wäre es Disziplin. Über eine lange Zeit.
Jetzt hast du ja einen Einzelsport betrieben.
Ja.
Mein Background ist ja eher Mannschaftssport. Wie ist das für dich heute, wenn du ja auch ein Team führst? Und irgendwie ein Team, ihr könnt ja nur erfolgreich sein, wenn es auch gut, wenn ihr gut als Team funktioniert. Hast du so das Gefühl gehabt, das war für dich nochmal eine Lernkurve oder Herausforderung? So, wenn man lange Zeit ganz alleine für den Erfolg verantwortlich ist, am Ende des Tages, acht, ja, neun Stunden auf der Ironman-Strecke das alles mit sich selber ausmachen muss und auf einmal Entscheidungen eben auch nicht mehr alleine trifft, auch Verantwortung für den Erfolg irgendwie in die Hände von anderen legt?
Riesen-Challenge. Riesenchallenge. Und ich glaube, da sprichst du auch genau einen Punkt an, womit ich auch wirklich, mit dem ich wirklich auch gestruggelt bin über die Jahre hinweg. Also wir waren nämlich lange bei einer Firmengröße von so 7 bis 10 Leuten und die kannst du noch als Direct Reports ja alle sehr gut managen. Und ich habe mir wirklich schwer getan und ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass es mir heute alles locker von der Hand geht, wirklich komplett Verantwortung in andere Hände zu geben und zu sagen, komm mal in einem Monat wieder und berichte mir, wie es gelaufen ist. Ja, das ist ein Prozess. Da bin ich auch mittendrin, da bin ich dabei, bin ich auch, aber auch ehrlich, dass man den gehen muss. Und ich glaube, da wäre ein bisschen mehr Mannschaftssport in der Vergangenheit hilfreicher gewesen. Aber ich glaube, es ist auch schon mal wichtig, dass man es überhaupt erkennt. Ja, und sagt, okay, das ist jetzt vielleicht nicht meine Mörderstärke. Ich glaube, ich kann motivieren, ich kann Leute mitreisen, ich kann Leute für eine Idee begeistern. Aber ich habe jetzt auch glücklicherweise ein paar Mannschaftssportler im Team drin. Die bringen auch genau diese Fähigkeiten mit. Und die sind auch schon in der Organisation gewachsen und bauen sich da auch schon Führungsqualitäten auf. Das ist, glaube ich, jetzt super wichtig für den nächsten Schritt von 15, 20 Mitarbeitern auf, keine Ahnung, wie viel es mal sein werden. Ja,
ja. Ja, sauber. Super geile Geschichte aus dem Schwimmbecken über Harvard, Goldman Sachs zur Ironman Schwimmbestzeit auf Hawaii und einem wirklich erfolgreichen Unternehmen, das ganz sicher auch nach 20 Jahren eher noch am Anfang steht als am Ende der Wachstumsgeschichte. Mich freut das total, das jetzt seit ein paar Jahren so beobachten zu dürfen. Du weißt, ich bin Fan der Brand, von dir sowieso. Und wir werden das weiter beobachten, wie es weitergeht. Und sagen vielen Dank, dass du dabei warst.
Ja, ganz herzlichen Dank. Hat riesen Spaß gemacht.
Ja. Noch mehr Infos zu Jan, zu Selfish und natürlich zu allen anderen Folgen von Unternehmer in der Zukunft gibt es wie immer unter amazon.de/podcast. In 14 Tagen gibt es die nächste Folge. Wenn ihr sie nicht verpassen wollt, dann abonniert uns überall da, wo es Podcasts gibt. Und dann hören wir uns in 2 Wochen wieder. Und in dem Sinne, schöne Grüße aus Hamburg, Jan, und bis bald.
Bis bald. Dankeschön.
Ciao, ciao.
Ciao.
Das war UnternehmerInnen der Zukunft, der Amazon-Podcast zum Marketplace. Weitere Informationen zum Podcast und unseren Gästen findet ihr auf www.amazon.de/podcast. Bis zum nächsten Mal.